Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem prominenten Gast aus Mexiko. Der Pulitzerpreis hat sie im letzten Jahr ins Licht weltweiter Öffentlichkeit katapultiert. Cristina Rivera Garza. Schon früher, vor 20 Jahren, wurde die mexikanische Soziologin und Schriftstellerin hier bei uns in Berlin preisgekrönt. Jetzt macht ihr jüngstes Buch Lilianas unvergänglicher Sommer international Furore. Es ist ein so erschütternd wie persönliches Buch, handelt vom Mord an ihrer Schwester und dem jahrzehntelangen Kampf um Gerechtigkeit. Cristina Rivera Garza war in Deutschland und auch bei uns zu Gast. Wir hören die Autorin gleich ausführlich hier in der Lesart. Seien Sie gegrüßt. Der Pulitzerpreis ist so etwas wie der Oscar in der US-amerikanischen Publizistik. Aufmerksamkeit und Ruhm sind garantiert und beides wurde nun Cristina Rivera Garza erneut zuteil der Mexikanerin. Bekannt und mehrfach für ihre Bücher ausgezeichnet war sie schon vorher in ihrer Heimat und den USA als Soziologin und Romanschriftstellerin. In Deutschland bekam sie 2005 den Anna-Segers-Preis. Im vergangenen Jahr nun wurde die Autorin mit dem Pulitzer geehrt für ihr Buch Lilianas unvergänglicher Sommer, das jetzt in diesen Tagen auf Deutsch erschienen ist. Zuvor war Cristina Rivera Garza bei uns. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Thank you so much. Happy to be here.
Zunächst Glückwunsch auch von uns für diese hohe Ehre. Hat sich der Pulitzerpreis hier schon ausgewirkt? Hat Lilianas unvergänglicher Sommer schon mehr Leserinnen und Leser gewonnen?
Bien. Una de las cosas buenas que traen los premios es precisamente
einer der positiven Effekte des Pulitzerpreises ist, dass das Buch weitere Winkel dieser Erde erreicht, dass es weiterkommt, dass man über das Thema der geschlechterspezifischen Gewalt nun mehr spricht und in Bereichen, wo es vielleicht sonst nicht geschehen wäre. Und dass man eben sich darüber auseinandersetzt, wie man die Frauen von heute und in Zukunft besser vor solcher Art von Gewalt schützen kann. Ich habe viel Gelegenheit gehabt, jetzt in Folge des Preises darüber zu sprechen, auf Spanisch, aber auch auf Englisch. Und mir war es auch wichtig, diesen Diskurs im Englischen weiterzubringen, auch wenn es dort vielleicht im Diskurs nicht so präsent ist, aber es ist doch ebenso besorgniserregend.
No aparece tan urgente como en Latinoamérica, pero es igual de preocupante.
Ihr Buch wurde ausgezeichnet in der Kategorie Memoir und Autobiografie und das trifft beides zu. Es ist Ihre persönliche Erinnerung an ihre Schwester Liliana, die 1990 in Mexiko-Stadt ermordet wurde. Von einem enttäuschten, eifersüchtigen Partner, den sie zuvor verlassen hat. Das ist nun über 30 Jahre her. Warum haben Sie jetzt beschlossen, vom Schicksal Ihrer Schwester zu erzählen?
Hay varias razones detrás de esto. Por una parte está a nivel personal mi propio ciclo de duelo. Se necesita tiempo para recuperarse de una pérdida de este tamaño y un trauma así.
Das ist eine gute Frage. Dahinter gibt es verschiedene Gründe. Einmal den persönlichen Grund meines eigenen Trauerzyklus, der Verarbeitung dieser Geschehnisse, die Zeit, die man braucht, um in der Lage zu sein, über solch ein traumatisches Ereignis überhaupt zu berichten, zu schreiben. Und auf der anderen Seite wäre es wesentlich schwerer gewesen, über dieses Thema 1990 oder auch im Jahr 2000 zu schreiben, einfach aufgrund des patriarchalen Narrativs, was damals noch so sehr vorgeherrscht hat. Es war also wichtig, da herauszukommen aus einem Narrativ, das den Opfern der Gewalt die Schuld gibt und die Täter entschuldigt. Also wo man dann Fragen stellt, wo war denn das Mädchen, was hat es getrunken, was hat es angehabt und so weiter. Also es wäre damals schwierig gewesen, das ohne dieses Narrativ hinzubekommen. Jetzt in der mexikanischen Gesellschaft, auch anderswo, hat es einen über 30 Jahre dauernden feministischen Kampf gegeben, in dem sich auch die Sprache weiterentwickelt hat, in dem man in der Lage ist, Perspektiven der Frauen wahrzunehmen und Respekt zu geben. Es ist sozusagen ein Publikum geschaffen worden, das bereit ist, eine andere Geschichte zu hören, eine andere Perspektive zu sehen. Also es sind diese zwei Dinge, einmal die Verarbeitung der Trauer und dann eben die Werkzeuge zu haben, die mir erlauben, die Geschichte so zu erzählen mit der Betonung des Lebens von Liliana und ihrer Zukunft.
También una sociedad en conjunto trabajando para producir las herramientas que fueron indispensables en mi caso para poder contar esta historia de vida. Esta historia tiene mucho énfasis en la vida de Liliana, en la potencia de Liliana y en el futuro de Liliana.
Wir werden auf diese patriarchalischen Strukturen gleich kommen. Ihr Buch beginnt mit der Schilderung einer Odyssee durch die Behörden von Mexiko-Stadt. Sie wollen eine Kopie der polizeilichen Ermittlungsakte ihrer Schwester. Man schickt sie dahin und dorthin. Das Dokument bleibt unauffindbar. Und das ist insofern verwunderlich, als dieser Fall damals 1990 wirklich Schlagzeilen machte. In allen Zeitungen wurde darüber berichtet. Der Täter war schnell eindeutig identifiziert, wurde öffentlich zur Fahndung ausgeschrieben. Aber er wurde nie angeklagt, verurteilt. Als Leser, Leserin fragt man sich sofort, wie kann das sein? Weil juristisch war es doch so ein klarer Fall von vorsätzlichem Mord.
Yo creo que intervienen dos fuerzas fundamentales aquí. Por una parte está la impunidad. En el caso de feminicidios, de crímenes cometidos contra mujeres debido a que son mujeres, que esa es la definición más corta de lo que es un feminicidio, las cifras, las estadísticas demuestran.
Nun, ich glaube, da sind zwei Kräfte am Werk. Einmal ist es die Straflosigkeit der Täter. Im Fall von Femiziden, also von Morden an Frauen, wenn man das so einfach sagen kann. Das zeigen auch die Zahlen. In Mexiko gehen wir aus von einer Straflosigkeit bei Femiziden zwischen 90% und 95%. Das heißt, ein Mann weiß, dass die Möglichkeit, straflos zu bleiben, wenn er eine Frau umbringt, sehr hoch ist. Dass dann gar nichts passiert, wenn er das macht. Und das ist wohl ein Grund, warum es weiterhin Femiziden gibt. Das ist in bestimmten Gesellschaften auch noch unterstützt, dadurch, dass es eine große Toleranz gegenüber dem Leiden von Frauen gibt. Das heißt, wenn man in so einer Gesellschaft hört, dass einer Frau Leid angetan wurde, dass sie ermordet wurde, dass sie vergewaltigt wurde, dann neigen die Leute oft dazu, wegzuschauen. Einfach so tun, als wäre gar nichts passiert. Manchmal gibt es sogar mehr Interesse für die Geschichte des Täters, was ihn dazu gebracht hat und was er für ein Mensch ist. Das kommt auch vor. Also das ist einerseits diese Unfähigkeit des Staates und andererseits auch der Zivilgesellschaft, an dieser Haltung etwas zu ändern. Im Fall von Liliana ist es so, dass schnell der Täter gefunden war, dass sich dann herausgestellt hat, dass er höchstwahrscheinlich in die USA geflohen war. Und daraufhin ging dann mein Vater zur Justiz und wollte, dass er dort gesucht wird, dass die Untersuchung weitergeführt wird. Aber dort verlangte man dann Geld von ihm, also eine Art Bestechung, um diese Nachforschung weiter zu betreiben. Aber diese Summe hatte mein Vater nicht, weshalb dann die Nachforschungen eingestellt wurden. Und das ist etwas, was vielen Mexikanern so geht. Und auch wie es mir gegangen ist, als ich dann auf der Suche nach den Akten war, wie ich es am Anfang des Buches beschreibe, das ist auch vielen Mexikanern so gegangen, dass man von Amt zu Amt geschickt wird, immer weiter auf der Suche nach den Akten, nach den Ergebnissen. Also es hat sich schon einiges geändert, aber es muss noch sehr, sehr viel passieren. Einmal bezüglich der Straflosigkeit, aber dann auch in Bezug auf die Haltung, die einem männlichen Leben mehr Wert zuschreibt als einem weiblichen.
Y también de trabajar con estas actitudes que siguen considerando a la vida de los hombres como si fueran de mayor valor que el de las mujeres.
Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Wir sind im Gespräch mit Cristina Rivera Garza, der mexikanischen Schriftstellerin und Pulitzer-Preisträgerin für ihr Buch Lilianas Unvergänglicher Sommer, ein Memoir über die Umstände und das Schicksal ihrer ermordeten Schwester. Frau Rivera Garza, gerade aus Mexiko hören wir seit Jahrzehnten die schauerlichsten Nachrichten von Morden an Frauen. Es sind Abertausende, aber erst 2012, so lesen wir bei Ihnen, wurde der Femizid, der Mord an Frauen, als Straftatbestand in Mexiko anerkannt. Sie sind ja auch Wissenschaftlerin, Professorin für Soziologie. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum in Ihrer Heimat, in der Gesellschaft der Mexikanischen, dieses Machismo, diese toxische Männlichkeit anscheinend so tief verankert ist?
Well, el hecho es que el feminicidio existe en todo el mundo. No respeta fronteras geopolíticas, no respeta clases sociales, no respeta razas y no respeta edad.
Es ist eine Tatsache, dass überall auf der Welt Femizide stattfinden. Das ist ein Phänomen, das keine Grenzen kennt, keine Klassen, keine Rassen und auch keine Altersbegrenzung. Die argentinische Sozialwissenschaftlerin Rita Segato hat von einem unerklärten Krieg gegen die Frauen gesprochen. Und natürlich sind die Zahlen in Mexiko und Honduras etwas erschütternd, wenn man davon ausgeht, dass pro Tag 10 geschlechtsspezifische Morde stattfinden. Auch in den USA ist das erschreckend. Hier geht man davon aus, dass täglich 3 Frauen von ihren Partnern umgebracht werden. In der Pandemie sind diese Zahlen noch mal deutlich angestiegen. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber auch hier ist es sicherlich ein schlimmes Phänomen. Das ist überall anzutreffen. Das ist ein Verbrechen, das uns als Frauen zusammenbringt. Und das hat mit den tiefen, tiefgehenden, ungleichen Strukturen zu tun. Es ist ein Fakt, dass Frauen praktisch weltweit weniger Zugang zu Bildung, zu Arbeit und öffentlichem Leben haben und daher auf diese Taten anders geblickt wird. Diese Taten werden oftmals ignoriert. Man spricht nicht darüber, weil sie der Privatsphäre zugeschrieben werden. Oft ist es immer noch so, dass die Frauen, wie gesagt, dafür verantwortlich gemacht werden, wie sie sich verhalten haben. In den USA spricht man bei Femiziden von einer stillen Epidemie. Also sie existiert, ohne dass sie Aufmerksamkeit erhält. Und dass man nun den Eindruck erhält, dass in Lateinamerika und besonders in Mexiko diese Zahlen so extrem hoch sind, liegt vielleicht auch daran, dass man das Thema dort so sehr ins Zentrum gebracht hat, dass man darauf blickt, mehr als in anderen Ländern, wo es ebenso existiert, spricht man darüber. Es gibt vielleicht eine stärkere Bewegung dagegen in Mexiko, von der man dann anderswo auch profitieren kann. Jetzt gibt es ja eine weibliche Präsidentin in Mexiko. Das garantiert natürlich überhaupt nichts. Aber es ist schon eine wichtige historische Veränderung. Und es ist auch wichtig für die Frauen, die sich so sehr eingesetzt haben, dass Femizide als Straftatbestand anerkannt worden sind. Es gibt ungefähr weltweit, glaube ich, 20 Länder, wo das ein offiziell sogenannter Straftatbestand ist. Davon sind allein 18 in Lateinamerika. Das heißt, also es gibt wenige in Europa. Und es ist also eine Frage der Thematisierung des Ganzen.
Es no quiere decir que en Europa no haya feminicidios. Quiere decir que no está todavía donde debe estar, que es en el centro de la conversación pública.
Sie rekonstruieren nun nicht nur die ganzen Umstände, sondern auch das Leben ihrer Schwester Liliana bis zu dem Verbrechen. Sie war 20 Jahre alt, eine so wunderschöne wie kluge junge Frau. Sie hat studiert, sie war liberal, linksintellektuell, emanzipiert, hat ohne Ende gelesen, hat viel geschrieben. Sie sei die wahre Schriftstellerin der Familie, sagen sie an einer Stelle. Und sie zitieren einen Satz aus einem Brief von Liliana. Wie sehr wünschte ich, nicht mehr Fee in einer Welt aus Eis zu sein. Und es ist schön zu sehen in ihrem Buch wenigstens, dass Menschen sich immer noch an sie erinnern. Also es gibt Kundgebungen, Demonstrationen, wo immer wieder an ihre Schwester erinnert wird. Im Buch sind etliche Fotografien abgedruckt, auf denen Frauen Schilder mit dem Namen Liliana Riviera Garza hochhalten oder gesprüht als Graffitis auf Mauerwänden. Hier ist Liliana also unvergessen. Ist das wenigstens ein kleiner Trost für Sie?
Yo creo que una de las grandes capacidades y unos regalos que nos da la escritura.
Ich denke, eine der großen Gaben des Schreibens ist die Fähigkeit, ein kollektives Gedächtnis zu erstellen. Wenn wir schreiben, dann tun wir das mit Fantasie, aber nicht isoliert, sondern geteilt mit anderen zusammen. Eine Fantasie, die nicht allein uns gehört. Und auch wenn das Justizsystem versagt hat und hier keine Gerechtigkeit erfolgt, es gibt es doch eine Art wiederherstellende Gerechtigkeit, bei der etwas anderes ins Spiel kommt. Hier hat die Literatur wirklich etwas zu bieten, nämlich indem man eine Persönlichkeit als die darstellt, die sie war. Das ist mir so gegangen, indem man eine Persönlichkeit ins Gedächtnis zurückruft. Das ist mir auch nach der Veröffentlichung des Buches so gegangen, dass die Leser und Leserinnen dazu beigetragen haben, ihren Namen zu behalten, im Gedächtnis zu behalten, in die Welt zu tragen, dass ihr Name auf Demonstrationen gezeigt wurde, dass an sie am Tag der Toten erinnert wurde, dass ihr Name auf Wänden steht, dass er in Theaterstücken vorkommt, in den Gesprächen präsent ist. Ihr Leben wird dadurch weitergetragen. Und was für mich bewegend ist daran, ist, dass die Linie zwischen den Lebenden und den Toten dadurch ein wenig durchlässiger wird. Man hat eine Art Durchgang für Liliana und die anderen Frauen, die durch den Machismo verloren wurden, geschaffen. Das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Also, es sind ja sehr vielseitige Menschen, eine ganze Reihe an Menschen, die wir vermissen, die wir mit bestimmten Orten in Verbindung bringen. Und all das ist keine Leerstelle mehr. Und das ist politisch auch relevant. Ich bezweifle die therapeutische Kraft der Literatur, aber es gibt doch eine gewisse Möglichkeit, durch sie Erleichterung zu schaffen. Nämlich, eigentlich wäre ja die einzige Erleichterung in diesem Fall eine Gerechtigkeit, eine Wiedergutmachung. Aber das geht ja nicht. Bei einem Femizid ist eine Wiedergutmachung nicht möglich. Aber die Fantasie und die Kreativität und die Erinnerung können bleiben. Und wir sind, denke ich, nicht allein mit den Pflanzen und Tieren um uns herum, sondern dazu gehören auch die Toten. Sie gehören zu unserem Kreis und sie erweitern und bereichern uns.
Los vivos, las plantas, los animales, sino que también están nuestros muertos en una ecología mucho más amplia y mucho más rica y que nos hace más completos también.
Christina Rivera-Garza, vielen Dank für den Besuch und dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Thank you so much for being with us.
Thank you. It's been a pleasure.
Und das Buch Lilianas unvergänglicher Sommer ist jetzt auf Deutsch bei Klett-Cotta erschienen, übersetzt von Johanna Schwering mit 324 Seiten für 26 Euro. Bei unserem Gespräch mit Christina Rivera-Garza hat Marei Amir geholfen, auch ihr besten Dank. Wir haben dieses Gespräch mit Rivera-Garza ungefähr vor 3 Wochen aufgezeichnet und wir werden sie bald wieder hören. Sie ist nämlich zurzeit in Berlin auch als Curator in Residence, als Kuratorin für das Internationale Literaturfestival Berlin und dort wird sie auch die Eröffnungsrede halten am 11. September. Auch darauf freuen wir uns schon. Und nun wieder unser wöchentlicher Tipp toller akustischer Literatur, heute mit dem neuen, lang erwarteten Roman einer großen, inzwischen weltberühmten Autorin Chimamanda Ngozi Adichie. 13 Jahre sind vergangen seit Americana, dem internationalen Romandurchbruch der nigerianischen Schriftstellerin und Aktivistin, die schon lange jetzt in den USA lebt. Nun ist Dream Count erschienen, also Traumerzählung auf Deutsch ungefähr, der Geschichte von 4 Frauen mit ihren Lebenswegen in den USA und Afrika. Und die deutsche Übersetzung ist jetzt auch als Hörbuch vernehmbar. Tobias Wenzel hat sich die Produktion für uns angehört.
Die Stille draußen machte mir Angst. Die Nachrichten machten mir Angst.
Chia, eine nigerianische Autorin von Reiseberichten, die in den USA lebt und davon träumt, einen Roman zu schreiben, erinnert sich an die Corona-Pandemie. Damals entdeckte sie ihr erstes graues Haar.
Ich dachte, ich werde alt. Ich werde alt und die Welt hat sich verändert und ich bin nie wirklich erkannt worden. Ein ungefilterter Anflug von Melancholie trieb mir Tränen in die Augen.
Da googelte sie die Männer ihres Lebens. Vergeudete Zeit, unerfüllte Träume. In ihrem Roman Dream Count spürt Chimamanda Ngozi Adichie den Sorgen und Wünschen ihrer 4 afrikanischen Hauptfiguren nach. Chias beste Freundin Sikora, die als Anwältin ebenfalls in den USA lebt, nähert sich wieder ihrer wenig einfühlsamen Mutter an, als sie selbst schwanger wird und der Vater des Kindes sie bei dieser Nachricht verlässt.
Seine Antwort war ein Schulterzucken. Ein Schulterzucken aus den tiefsten Gewölben seines Wesens, um sich einer Last zu entledigen. »Ich glaube, ich sollte gehen. Ist das in Ordnung?« fragte er, als würde er ihre Erlaubnis brauchen, um sie zu verstoßen. Aber noch während er die Frage stellte, war er bereits auf dem Weg zur Tür.
Omelogo, Chias in Nigeria lebende, scharfzüngige Cousine, verteidigt ihren eigenen Lug und Betrug als Bankerin als Werkzeuge, um im Leben weiterzukommen. Gleichzeitig aber ist sie eine Idealistin, die Frauen fördert. Das macht eine große Qualität dieses literarisch herausragenden Hörbuchs aus, dass die Autorin ihre Figuren in ihrer Widersprüchlichkeit und dadurch glaubhaft zeichnet. Abak Safairat lässt mit ihrer präsenten, einladenden Stimme die vier Frauen noch lebhafter vor unserem geistigen Auge erscheinen. Auch Chias Haushälterin Kadiatu, die nach dem tragischen Tod ihres Vaters als Flüchtling aus Guinea in die USA gekommen ist und als Zimmermädchen in einem Hotel arbeitet. Einmal wird sie beim Öffnen einer Zimmertür von einem anwesenden Gast mit erigiertem Penis überrascht.
Tut mir leid, rief sie. Hielt sich hastig die Augen zu und wich beschämt zurück. »Es muss dir nicht leid tun«, sagte er und umschloss mit den Händen ihre Brüste. Seine Hände auf ihren Brüsten, so als gehörten sie ihm. Als gehörte ihm ihr ganzer Körper, als kenne sie ihn und er sie. Surrealität legte sich über Kadiatu wie Nebel. »Bitte, Sir. Nein, bitte nicht, Sir.«
Eine Anspielung auf den Skandal um den damaligen Direktor des Internationalen Währungsfonds, Dominique Strauss-Kahn, dem ein Zimmermädchen in New York Vergewaltigung vorwarf. Überhaupt ist Dream Count ein äußerst zeitgenössischer Roman. Beeindruckend, wie souverän Adichie große Themen, von Rassismus bis zur Vereinbarung von Kind und Beruf, in diesen vier weiblichen Figuren spiegelt. Und das oft mit wunderbar frischem Humor. So auch, als Omelogor schildert, wie ihr ein Ex-Partner im Bett immer »Ich liebe dich« sagte.
Wie eine Beschwörungsformel, mit der man versucht, Tote zu erwecken, was meine Lust ablenkte und fast erwürgte. »Bitte sag das doch nicht ständig«, bat ich ihn. Argwöhnisch sah er mich an. Er ging in eine Pfingstkirche und ich konnte mir vorstellen, was er dachte. Was außer einem Dämon konnte eine Frau dazu verleiten, nicht hören zu wollen, dass ein Mann sie liebte? Wir kannten uns kaum, da machte er mir schon einen Antrag. Angeblich hatte der Heilige Geist ihm offenbart, ich sei die Richtige für ihn.
Dream Count ist das gelungene Hörbuch zu einem grandiosen Roman.
Dream Count. Das Hörbuch nach dem Roman von Chimamanda Ngozi Adichie, vom Argon Verlag herausgebracht, mit einer Länge von knapp 18 Stunden auf 3 MP3-CDs. Sie kosten 30 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein Buch aus der Schweiz wollen wir uns anschauen. Den neuen Roman von Martina Klavaditscher. Sie ist in ihrer Heimat eine prominente Größe als Dramatikerin und Prosaautorin. Für ihren letzten Roman bekam sie den Schweizer Buchpreis. Jetzt gibt es einen neuen, diesen, Die Schrecken der Anderen heißt er. Und unser Kritiker im Studio, das ist Maximilian Mengeringshaus. Ich grüße Sie.
Hallo, schönen guten Morgen.
Dieser preisgekrönte Roman von Martina Klavaditscher wurde auch bei uns sehr bekannt und gut besprochen. Da ging es um künstliche Intelligenz, Sexpuppen aus China und Ada Lovelace, die berühmte britische Mathematikerin. War so ein spannender Mix an Stoffen, toll geschrieben. Wovon erzählt die Schweizerin denn jetzt in diesem Schrecken der Anderen?
Von den langen Schatten der Vergangenheit, die tatsächlich bis ins Heute der Schweiz reinreichen. Konkret führt uns dieser dritte Roman der Autorin ins Landesinnere, in ein fiktives Örtchen, Oedwil. Das gibt es in echt nicht. Das liegt am Fuße eines märchenumrankten Bergs, der Fragmont. Und dort gibt es einen See und der friert eines Winters zu und in der Eisdecke gefangen ist eine Leiche, ein Toter. Von dem wissen wir erstmal nichts, den Namen nicht, wo er herkommt nicht, die Biografie nicht. Aber die Behörden, die legen diesen Fall ziemlich schnell ad acta, ob das jetzt ein Unfall oder Suizid war, da kümmert sich niemand weiter drum. Alleine ein ziemlich verschrobener Archivar namens Arnold Schiebig, der hegt Zweifel. Der ist aus verschiedenen Umständen der Erste am Tatort und trifft dort auf eine noch verschrobenere Frau, Rosa nämlich. Und den beiden kommt das alles nicht ganz koscher vor und die bilden dann so ein ungleiches Ermittlerduo und fangen an, auf eigene Faust sich umzuschauen, was hier wohl geschehen mag.
Hört sich nach einem schönen Krimi an. Klassischer Kriminalroman?
Mitnichten. Und das reibt einem dieses Buch auch mehrfach unter die Nase, wenn es heißt, das hier ist kein Krimi. Dabei ist die ganze Anlage so ein Whodunit, also wer ist es gewesen? Wir haben den Toten und wir suchen den Mörder. Auf der Fährte zu dem hin wird dann aber klar, es geht hier noch um viele andere, weitaus größere Verbrechen sogar. Und alle Spuren führen uns in die 1930er Jahre und zur Verstrickung der Schweiz mit dem deutschen Nationalsozialismus. Denn auch tatsächlich in der Alpenrepublik wurde in jenen düsteren Jahren fröhlich Führergeburtstag gefeiert.
Das heißt, der Krimi ist nur die Struktur für einen gesellschaftskritischen Roman jetzt über dieses Thema heikel, die Schweiz und der Nationalsozialismus?
Man kann sagen, dass dieser Krimi-Charakter sowas wie ein Bluff ist eigentlich. Über diese Unterhaltungsebene tatsächlich jemanden in dieses Buch reinzuziehen und gleichzeitig dieses doch schwere Thema nicht zu dokumentarisch wirken zu lassen. Und das ist ein wirklich sehr reizvolles Thema und ein toller Stoff natürlich auch und gibt die Möglichkeit, mit so ein paar Mythen aufzuräumen. Also warum sind die Nazis damals eigentlich nicht über den Rhein und einmarschiert? Obwohl es tatsächlich in der Schweiz, und das ist auch bekannt, vielleicht nicht so groß, natürlich viele Sympathisanten gab. Und die Schweiz ist ja auch ein riesiges Zwischenlager für NS-Raubkunst geworden und hat ihre vielen Nummernkonten, wo einfach sehr viel Parteibonzengeld liegt. Und das ist bis heute so und schätzungsweise sind das mehrere Milliarden, die da immer noch auf den Konten schlummern.
Und wie macht die Martina Klavadetscher das nun genau literarisch? Wie entwickelt sie denn ja so diesen prekären Stoff?
Als raumzeitliches Wechselspiel, könnte man sagen. Also wir haben diesen Archivar Arnold Schiebig, der leidet unter Panikattacken, der ist so ein bisschen neurotisch, wirr, in einem schönen Sinne aber auch schrullig, sympathisch irgendwie. Und ihm gegenüber haben wir dann eine Figur, von der wir den Vornamen gar nicht erfahren, die heißt Kern. Die ist mittelalt, sehr blass, ziemlich gedankenverloren und tatenarm und vom Hauptberuf Erbe und Sohn, kann man sagen. Und zwischen diesen beiden Männern springt die Erzählperspektive vor und zurück und so fügen sich dann nach und nach über den Roman die Puzzleteile zusammen. So ein bisschen frei nach dem Mantra, was diese verschrobene Frau, die mit Schiebig zusammen ermittelt, Rosa, dann sagt, alles ist miteinander verbunden. Und wir begegnen dann über den Roman vielen sehr skurrilen Figuren. Man merkt den Szenen durchaus an, dass die Autorin auch als Stückeschreiberin da ist. Das ist wirklich dialogisch sehr, sehr zackig dann. Und insgesamt schwebt das immer so ein bisschen zwischen Witz und dem Ernst des Themas.
Ja, und gelingt das, dieses Projekt denn jetzt sozusagen? Also die Travestie eines Krimis, der dann wirklich ja in einen kritischen Roman führt.
Leider nein. Und das ist schade, weil ich habe mich wirklich sehr darauf gefreut. Ich bin sehr neugierig gewesen, als das Buch angekündigt wurde. Als ich es jetzt aber gelesen habe, muss ich sagen, es ist leider einfach viel zu gewollt. Ich habe gerade dieses Mantra angeführt, alles ist miteinander verbunden. Und so ist es in dem Buch auch, alles soll sich fügen. Und so merkt man diesem Roman an, dass der so einen Reißbrettplan hat und dass der dem ziemlich sklavisch einfach folgt und seine eigene Konstruktion nicht wirklich los wird. Da fehlt irgendwie die Lockerheit ein bisschen drin. Die Stilregister passen nicht so ganz zusammen, die Atmosphäre ist ein bisschen übertüncht und die Figuren haben nicht wirklich eigene Stimmen, dafür aber sehr sprechende Namen. Es gibt viele schiefe Bonmots, zum Beispiel Teufelskreise sind auch bloß runde Labyrinthe, da kratzt man sich am Kopf und muss dann sagen, nee, leider nein. Oder ein anderes heißt dann, der Irrsinn altert mit und er altert bitterer als jeder Wein. Also von einem bitter alternden Wein würde ich eher abraten und muss es in dem Fall leider auch von diesem Buch tun. Das wirkt eher überreif einfach. Hier wäre ein bisschen weniger mehr gewesen.
Dankeschön. Maximilian Mengeringhaus über Die Schrecken der Anderen, den neuen Roman von Martina Klavadetscher im Verlag C.H. Beck erschienen mit 325 Seiten für 25 Euro. Alle Angaben, auch diese Besprechung von Maximilian Mengeringhaus lesen oder hören Sie am besten hier.
Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkultur.de/lesart.
Straßenkritik.
Ich bin Welte Anna, ich gehe hier in Dachau in die 12. Klasse auf dem Effner-Gymnasium. Und eins meiner Lieblingsbücher ist Die Brücke über die Drina von Ivo Andrich. Das ist so ein Klassiker bei uns, also so serbokratisch oder allgemein in Ex-Jugoslawien. Das Buch handelt von die historische Brücke in Bosnien, die halt eben über die Drina geht und zeigt halt an Einzelbeispielen, wie sich so die Beziehungen zwischen den Völkern entwickelt haben, also Serben und Kroaten oder auch Bosnier. Ja, das geht halt vom Osmanischen Reich sozusagen bis Zweiter Weltkrieg. Und vor allem meine Heimatstadt, das ist 20 Kilometer entfernt von der Heimatstadt des Autors und deswegen hatte ich immer direkt den Bezug, so in der zweiten oder dritten Klasse hat man da vielleicht einen Ausflug gemacht mit der Schule in sein Haus, wo er halt früher gelebt hat und das liest man dann sowieso. Und mir hat es halt ganz gut gefallen, würde ich sagen.
Aus Dachau kommen dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Und den Auftakt macht Anna Welte mit ihrer Empfehlung dieses modernen Klassikers, muss man ihn schon nennen, den Roman von Ivo Andrić, Die Brücke über die Drina, eine Chronik aus Visegrad. Bei DTV gibt es das Taschenbuch mit 496 Seiten für 14 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Ich bin Susanne Kreller und das Buch meines Lebens ist der Roman Was man von hier aus sehen kann von Mariana Leki Und der Beweis dafür, dass es das Buch meines Lebens ist, ist eigentlich, dass ich auf diese Frage überhaupt nicht vorbereitet war, relativ spontan darauf antworten durfte. Und das ist das Buch, das mir immer dazu einfällt. Ich habe es damals, als es erschienen ist, 2017, relativ schnell oder kurz nach dem Erscheinen gelesen und wirklich nie wieder vergessen. Also in ganz vielen Situationen meines Lebens denke ich an dieses Buch, an Figuren aus diesem Buch, an den unendlich liebevollen Blick auf wirklich jede einzelne Figur, auf die wunderschöne Sprache und überhaupt die herrliche Geschichte. Ich habe vor allem Bilder im Kopf. Zum Beispiel gibt es eine Figur, den Optiker, der sehr, sehr viele angefangene Liebesbriefe an diese Selma gesammelt hat und die auch im Buch abgedruckt sind. Und das ist für mich eigentlich mit das, also da könnte ich eigentlich jetzt sofort wieder weinen, wenn ich nur daran denke.
Was man von hier aus sehen kann. Der Roman von Marianna Lecky ist ein ganz wichtiges Buch ihres Lebens, sagt Susanne Kreller. Die Schriftstellerin, sie war erst kürzlich bei uns zu Besuch mit ihrem neuen Buch Das Herz von Camp Cornell. Ein Jugendkrimi ist das und dieses Gespräch können Sie gerne nachhören jederzeit, wenn Sie mögen, auf deutschlandfunkkultur.de.